Zo, hé, het smoes zich deze podcast natuurlijk met een Hollandisch accent mag, hè?
Bitte niet, Marco, bitte, tu mir das nicht an.
Ja, maar Alkis, wenn Griechenland gewonnen hätte, würdest du diese Podcast auch mit einem griechischen Akzent machen, oder?
Einen griechischen Akzent spreche ich nur, wenn ich arbeite und nicht im Podcast.
Okay, aber jetzt geht es um einen italienischen Akzent, weil jetzt geht es um andere Gewinner, eben eine bezahlte Anzeige, und es geht um Toto Cutugno.
Ich bin Claudia Gamon von den Neos. 1990 hat Toto Cutugno mit Insieme den Song Contest gewonnen. Da war ich 2 Jahre alt. In seinem Song geht es um die Vision für ein geeintes Europa. In Europa sind wir alle individuell einzigartig und stolz auf unsere Wurzeln, aber gleichzeitig geeint. Meine Vision sind die Vereinigten Staaten von Europa. Lass dir deine Zukunft nicht aus der Hand nehmen. Geh am 26. Mai zur Europawahl. Wähle Neos.
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Tel Aviv.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis ist Marco Schreuder.
Thema heute, Dare to Dream. Auf Wiedersehen, Tel Aviv. Das war's.
Ja, das war's. Marco, war Tel Aviv gut zu dir?
Ja, Tel Aviv war gut zu mir. Der Eurovision Song Contest war halbwegs gut zu mir. Und der Sieger war natürlich großartig zu mir.
Also zu unserer heutigen Sendung. Wir haben heute mal keine Gäste eingeladen.
Mit einer kleinen Ausnahme.
Also fast keine Gäste eingeladen. Wir sitzen noch in Tel Aviv. Es ist mittlerweile der nächste Tag. Und wir freuen uns jetzt mal ein kleines Fazit zusammenzubringen. Und ja, viel Vergnügen.
Ja, und beeilen wir uns, weil ich will noch zum Strand. Und ich will noch Hummus essen. Und ich muss noch packen. Und ich muss noch Souvenirs kaufen. Und ich muss noch Geschenke einkaufen. Und es gibt so viele tolle
Restaurants. Beruhige dich, Marco. Wir schaffen das. Ja. Wir schaffen das alles.
Okay. Also, die Niederlande hat gewonnen.
Du bist ziemlich happy darüber?
Transparenz. Ich habe ein oranje Holland-T-Shirt an.
Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches bei Marco, auch Transparenz, ja, also es trägt er mal öfters, wenn es um Holland geht, also entsprechend, ja.
Ja, es war mein erster Song Contest, seit ich vor Ort bin, wo ich keine Tickets hatte und nicht in der Halle war und diesen holländischen Sieg nicht dort verbracht habe, das tut schon ein bisschen schmerzhaft. Deswegen war es nicht ganz so wie 2014, als Österreich gewann, aber ich war gestern schon sehr berührt und glücklich.
Das stimmt. Es war ja auch ein tolles Lied und ein verdienter Sieger. Da reden wir, glaube ich, auch noch darüber. Ich würde gerne auch darüber reden, wie uns die Stadt jetzt mittlerweile empfangen hat und wie wir so jetzt im Nachhinein über die Organisation reden können.
Also ganz kurz, denn aus meiner Sicht, der Fernsehsender Kahn war ziemlich überfordert. Es gab wahnsinnig viele technische Probleme. Es gab ja auch, wer genau aufgepasst hat, sogar bei Madonna-Auftritt gestern noch Fehler in der Kameraführung. Mir tut der Sender aber leid. Und es ist ein gutes Zeichen dafür, dass es keine gute Idee ist, einen öffentlich-rechtlichen Sender von Gebührenfinanzierung auf staatliche Steuerfinanzierung umzulenken, weil einfach die politische Kontrolle einfach überhand nimmt. Und was halt auch auffällig war, ist, dass die Leute einfach, ja, die haben nicht viel Geld gehabt und die mussten immer betteln gehen und dann haben sie keine Steuergelder zusätzlich bekommen. Das war ja alles eine ganz mühsame Sache für sie. Also sie haben mir eigentlich mehr leid getan, als dass ich sie da kritisieren wollen würde, weil die Verantwortung dafür trägt die israelische Regierung.
Die Volunteers vor Ort waren super. Es war eine gute Idee. Sie waren zumindest bemüht. Sie waren oft auch sehr gut informiert. Also dahingehend können wir uns eigentlich auch nicht beschweren. Arbeitsplätze gab es vielleicht ein bisschen zu wenige, aber
es waren noch viel weniger da.
Das stimmt. Und schlussendlich ist es ja auch so, das, was im Fernsehen zu sehen war, war ziemlich großartig.
Das stimmt, also die Show war gut. Von der musikalischen Qualität fand ich 2017 und 2018 deutlich besser. Aber die Songs, die jetzt hier vorne liegen, waren super Songs und die hätten auch in anderen Eurovision Song Contest gewinnen können, aus meiner Sicht.
Und ich persönlich fand quasi das Opening, das war für mich ein Traum. Also wir beim Kibbutz Club spielen genau diese Nummern und dass eine Homo-Hymne dann quasi zum Opening wurde, finde ich großartig. Das Lied, was Dan international gesungen hat, war Tel Aviv und das wurde für Pride in Tel Aviv geschrieben.
Ja, und übrigens von Dora Medaglia, der auch Toy geschrieben hat, der übrigens auch mal beim Kibbutzclub in Wien war und dort sich abgeschickt hat mit seinem Golden Boy Song damals. Ja, war alles großartig. Ich fand es auch gut, dass Tel Aviv nunmehr die Gastgeberstadt war und nicht Jerusalem. Ich glaube, dass auch Israel selbst sich damit einen Gefallen getan hat, weil Jerusalem wäre noch viel politischer aufgeladener gewesen, als es ohnehin schon war. Und Tel Aviv konnte sich einfach als das LGBTIQ, als das tolerante, als das weltoffene und kulturelle Zentrum am Nahen Osten positionieren. Und das ist diese Stadt ja auch zu Recht, weil sowas findest du im Nahen Osten kaum. Ja, vielleicht Beirut noch, das auch so ein bisschen Community hat, aber einfach noch viel.
Ein bisschen.
Ja, aber nicht so in dieser Form, nicht so offen ausgelebt als in Tel Aviv. Und ich glaube, dass das alles in allem dann doch eine gute Wahl war, das hier zu machen.
Vom Aufenthalt her hier kann ich dir zustimmen, es war großartig. Die Stadt bietet sehr viel und es war
und wirklich... das Essen.
Oh, das Essen.
Oh, das Essen.
Hören wir auf, davon zu reden, Marco.
Ja, wir könnten hunderte Tipps geben.
Wir gehen zurück zu unserem...
Zum Song Contest.
Song Contest.
Ja, reden wir mal über die Unterschiede zwischen Televoting und Juryvoting, weil das war ein interessanter Aspekt dieses Mal. Und, das möchte ich betonen, es hat sich, diese 50-50-Splitting hat sich total bewährt, weil aus meiner Sicht in den Televotings die Publikumsmagneten und da halt auch mal Trash, ich sag nur Norwegen, ich sag nur Dänemark, auch durchsetzen durfte. Bei der Jury sich auch die Sachen durchsetzen konnten, die man überhaupt nicht am Radar hatte. Ich sag nur Nordmazedonien, aber auch Schweden. Also die wirklich auch Qualität bringen, auch musikalisch einfach sehr gut sind. Und dass dann gar nicht die Gewinner von einem Televoting oder einem Juryvoting dann die großen Sieger des Song Contests sind, sondern die Songs, auf die sich beide einigen können. Und ich glaube auch Songs sind, mit denen jeder gut leben kann, nämlich die Niederlande auf 1, Italien auf 2 und Russland auf 3.
Mit Russland hätte ich jetzt nicht so gut lieben
können. Ach, das ist eine mir gute zu viel. Inszenierung.
Das war Trash.
Es war musikalischer gut. Ich fand's gut. Ja, ich glaube, dass die Song Contest-Fans manchmal ein bisschen zu russophob sind.
Ja, was war's mal?
Ja. Das ist ja Gaysen, lieber Kerl. Schweiz auf 4. Und dann kamen eben die zwei Songs, also der Sieger des Televotings auf 5, nämlich Norwegen, und der Sieger der Juryvotings Schweden auf 6.
Überraschend. Ja. Ganz zum Schluss, wahnsinnig spannend. Der neue Ansagemodus hat sich auch bewährt. Es blieb sowas von spannend bis zum Schluss.
Ja, also ich mir hat's umkaut.
Ja.
Manchmal war es aber auch ein bisschen absehbar, weil bei manchen Punkten, die dann vom Televoting kamen, hat man dann die Kandidatinnen, also beziehungsweise die Künstler und Künstlerinnen dann gar nicht mehr eingeblendet, wo man schon ahnen konnte, das könnte zu einer Enttäuschung führen.
Und dann hatten wir noch bemerkt, dass bei den Niederlanden kein Scoreboard eingeblendet worden ist, was zu...
Also das Televoting nämlich durchgesagt
genau,
wurde.
Genau, das war dann merkwürdig, weil wir dann ein bisschen den Überblick verloren haben, wie viele Punkte müsste der jetzt erreichen, was könnte er noch... Es blieb spannend.
Ja, es war ein bisschen verwirrend, das Ganze, das stimmt. Ja, weil Russland so weit vorne schon lag und Italien vor allem. Und wir nicht wussten, wo liegt der jetzt mit diesen 231 Punkten. Nein, Blödsinn, 261 Punkten aus dem Televoting. Ja, ein paar Überraschungen finde ich schon noch. Also Nordmazedonien hätte ich nicht in den Top 10 gesehen, aber ich freue mich total für großartige Künstlerin.
Sie hat abgeliefert. Ja. Also in den Proben hat sie schon abgeliefert. Ich fand die Inszenierung jetzt nicht so spannend, aber sie hat echt gesungen, um ihr Leben gesungen und das hat sich ausgezahlt. Tolles Lied. Das Video ist ja schon sehr schön. Inszenierung, wie gesagt. Da dürften wir gerne noch mal drüber reden.
Enttäuscht sein werden die Australier, weil in den Wettquoten wurden sie schon auf Platz 2 gehandelt. Am Ende wurde es dann doch nur Platz 9 und sogar mit weniger Televoting-Punkten als Jury-Punkte.
Und natürlich Frankreich mit ähnlichem Ergebnis relativ weit hinten, obwohl bei den Wettquoten sehr, sehr, sehr weit vorne.
Ja, Island hat es dann doch geschafft. Und das dramatischsten Unterschied zwischen Jurypunkte und Televoting hatte wohl die Tschechische Republik. Am Ende auf Platz 11, aber 150 Punkte von den Jurys bekommen, aber nur 7 Punkte vom Televoting. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, weil die waren doch gut.
Das war eine sehr schöne, gefällige Nummer. Und da denkt man sich immer, dass dann gerade die, weiß ich nicht, das weibliche, junge Zielpublikum anrufen würde dafür. Keine Ahnung, was da schief lief.
Ja, wir müssen auch noch kurz über San Marino reden. Am Ende 20. Platz, wo dieser Song dann auch meiner nach hingehört. Mein Guilty Pleasure, ich finde das ja auch lustig, aber es ist ja jetzt nun, aber Platz 10 beim Televoting? Platz 10 beim Televoting?
Vielleicht ist das Publikum, was anruft, nicht das junge Publikum, was normalerweise bei den Castingshows anruft. Vielleicht ist das Publikum älter. Das würde auch zum Beispiel Norwegen erklären, das würde Dänemark erklären, das würde Serhat erklären, die Punkte dafür. Und das würde vielleicht auch die wenigen Punkte für die Tschechische Republik oder auch Schweden erklären.
Yeah.
Dass die Leute vielleicht gar nicht mal so jung sind, dass die Fokusgruppe komplett woanders liegt. Yeah.
Wobei man muss auch sagen, dass die Televoting-Punkte sich sehr auf einige wenige Lieder konzentriert haben, weil er ist 10. geworden im Televoting, aber es waren nur noch 65 Punkte.
Ja.
Also es gab da ein großes Gap. Also es waren eindeutig Italien, Holland und so weiter, Norwegen, Russland, die großen Abräumer beim Televoting. Aber das schwache Abschneiden Schwedens beim Televoting, also 93 Punkte ist jetzt auch nicht nix. Also wir reden da jetzt noch immer von einem, jetzt muss ich mal direkt nachschauen. Wir haben diese super Seite von Eurovision World, nämlich gerade offen, wo man herumklicken kann, Grafiken, die bereiten das so sensationell auf, oder?
Ja, tatsächlich.
Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schweden war am 9. Platz nur beim Televoting.
Richtig. Und ich habe da meine eigene Theorie, da sollten wir vielleicht mal reingehen, recherchieren und vielleicht mal eine eigene Sendung dazu machen.
Oder forschen.
Und erforschen und das auch mal, diese Theorie vielleicht abklopfen, wie weit ist die tatsächlich so. Ich fürchte, da ist ein bisschen auch Rassismus im Spiel. Ja, schwarze, vielleicht. Farbige Sänger haben es immer schwieriger gehabt beim Song Contest, als es weiße Sänger haben.
Ja, und ein paar Top-10-Länder haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ich will mal kurz drüber gehen. Aserbaidschan.
Ah, wunderbar, ja. Hätte vielleicht mit einer schöneren Inszenierung weiter vorn sein können beim Zuschauervoting.
Ich glaube, dass Aserbaidschan der Song ist, den ich am längsten auf meiner Playlist haben werde, so wie Bones voriges Jahr. Das ist so ein, ist ja auch vom selben Komponisten, eben. Wohl auch kein ja. Zufall. Aber das ist so ein Song, den ich, wenn ich im Fitnessstudio bin, wenn ich am Fahrrad hänge, wenn ich am Strand liege, einfach wirklich gerne höre.
Ich würde den, glaube ich, nie im Fitnessstudio hören wollen, weil ich mir dann immer das eine Video von ihm anschauen möchte, wie er dann irgendwie halbnackt dazu in seinem Hotelzimmer tanzt. Heikis,
wann warst du das letzte Mal im Fitnessstudio?
Moment, das war noch im 20. Jahrhundert, meiner Meinung nach.
Und dann haben wir Australien. Ja, Australien hat, glaube ich, gezeigt, wie man mit einem, also der Song, es ist halt Geschmackssache. Ja, das kann man lieben, das kann man hassen, das ist sicher ein polarisierender Song. Aber man kann schon auch zeigen, was im Fernsehen alles möglich ist an Inszenierung, oder?
Das ist so großartig gewesen. Das war so großartig. Und am meisten haben es witzigerweise die Isländer geliebt. Die haben sowohl von der Jury als auch vom Publikum jeweils 10 Punkte gegeben.
Also ich war fassungslos, als ich das bei der Probe zum ersten Mal gesehen habe, wie die da auf diesen Stecken da hin und her. Und ich meine, da oben noch singen können, während man da hin und her pendelt.
Also Hochachtung, Kate, das hat sich, also das war schon eine eigene, ja, also das wird, glaube ich, auch ewig dann in diesen YouTube-Videos als What-the-fuck-Moment hängen bleiben.
Absolut. So, und dann müssen wir natürlich noch um Platz 10 kurz sprechen, nämlich über Island, Hatrith Mensira. Im Televoting ja immerhin auf Platz 6 gekommen, aber sehr wenige Jurypunkte. Gut, das war zu erwarten, oder?
Ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht sonderlich radiotauglich und die Leute, die in den Jury sitzen, sind eher, sag ich jetzt mal, aus der kommerziellen Musikecke kommend. Da ist für Underground wenig Platz.
Und was sagen wir zu Ihrer Einblendung der Banderolen?
Da sagen wir gar nichts dazu. Ich finde das, Naja, sie haben es halt gemacht, weil sie wussten, dass ihnen nichts mehr passieren kann.
Es war, naja, also die EBU hat schon angekündigt, dass das ein Thema in der nächsten Reference Group wird. Also es wurde schon gesagt, dass dieses politische Statement mit den Palästina-Banderollen auf jeden Fall thematisiert. Das war ein politisches Signal. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, das brauchen wir überhaupt nicht beschönigen. Aber eines möchte ich hier schon auch deutlich sagen. Diese Performance, die Hatare uns geliefert hat in ihrem BDSM-Outfit mit ihrer nackten Haut und ihrem Lederharness-Outfit, würden Sie das in irgendeinem islamischen Land, in irgendeinem in Gazastreifen, wo die Hamas regiert, aufführen, würden Sie sofort verhaftet werden oder wenn nicht sogar gehängt?
Naja, gehängt vielleicht nicht, aber verhaftet auf jeden Fall.
Eben. Das kann man nur in Tel Aviv, sagen wir uns ehrlich.
Das ist richtig.
Ja, im Nahen
Osten. Ich meine, es ist dann auch ein bisschen absurd, wenn sie einerseits die Transgender Flag und die Rainbow Flag wacheln und dann auf der anderen Seite dann eben Partei ergreifen für ein Land, wo es eben nicht funktioniert.
Schwieriges Thema, überhaupt keine Frage. Also wir wollen hier nichts beschönigen und es gibt auch an Netanyahu und an dieser Regierung genug zu kritisieren.
Genug.
aber es diese Einseitigkeit der Kritisierung oder dieses Dämonisieren eines Staates, während man andere Staaten einfach ignoriert, die noch schlimmere Sachen machen und dagegen geht man nicht demonstrieren, das halte ich immer noch für ein Problem.
Nun ja, bei den Niederlanden wird dieses Problem, glaube ich, nicht auftauchen. Du hast vielleicht schon ein Gerücht gehört, wo es stattfinden könnte.
Ja, es haben sich drei Städte schon gemeldet, die sie ausrichten wollen, sagt man. Also wie sehr das stimmt. Also ich habe jetzt kurz mal die niederländischen Medien natürlich überflogen, nachdem ich ja die Sprache spreche. Maastricht hat sich zu Wort gemeldet und würde gerne ausrichten. Maastricht positioniert sich natürlich als diese Vertragsstadt, also ja, der Europäischen Union, als Gründerstadt der Europäischen Union. Vorher war es ja die Europäische Gemeinschaft. Natürlich als Zentrum Europas irgendwie so. Mhm. Ja. Ist natürlich super erreichbar aus dem Ruhrgebiet, aus Belgien, aus Paris.
Aber los
so.
Ist da nichts,
ja,
oder?
Ja, ich glaube nicht, weiß nicht, ob sie genug Hotelkapazitäten haben, aber Maastricht ist eine tolle Stadt, ja, eine Studentenstadt, also sehr junge Stadt. Rotterdam hat sich gemeldet. Rotterdam wäre natürlich also der Eingang zu Europa, die Handelsmetropole, der größte Hafen, der Hafen Europas ist das. Das muss man ja sagen. Ja. Wäre das moderne Holland, weil die Rotterdam wurde ja 1940 von den Deutschen völlig zerstört und zerbombt und das ist eine ganz moderne Stadt geworden mit faszinierender Architektur. Meine Mama kommt von dort.
Mhm.
Und Amsterdam ist natürlich Hauptthema für die Austragung. Es gibt in beiden Städten ausreichende Kapazitäten. Also in Amsterdam gibt es zum Beispiel den Ziggo Dome, der ist gleich neben der Johan Cruyff Arena, also dem Stadion
von Ajax, der Ajax Arena,
von Ajax Amsterdam, die früher Arena geheißen hat.
Ja.
Die Arena selbst ist durchaus auch ein Thema, weil man das Dach verschließen kann.
Ich erinnere mich, die Gay Games hatten ihre Eröffnungsveranstaltung 1998, in dem Jahr, wo Dana International gewonnen hat.
Du sagst immer International, ich sage immer Dana International.
Ja, irgendwie ist das für mich jetzt gerade so deutsch, aber international, macht international, ja.
Ist ja,
keine Ahnung, sie ist international, also eigentlich international. Also sie hat damals eben gewonnen und wurde da auch ganz stolz präsentiert, eben zur Eröffnung der Gay Games im Jahr 98. Und ich war vor Ort in der Ajax Arena damals und das war großartig. Großartiges Erlebnis. Ja, gerne.
Ne? Ja, ja. Ich fürchte nur, und das ist der Punkt, Ajax Amsterdam war dieses Jahr im Fußball extrem erfolgreich, war Halbfinalist in der Champions League. Ich musste ja den Verlust leider hier in Tel Aviv mit anschauen.
Ja.
Und ob sie, weil im Mai ist immer Saisonfinale, auch der niederländischen Meisterschaft der Eredivisie, ob sie da auf ihr Stadion verzichten und im Ausweichstadion hingehen, also ich wage es zu bezweifeln. Und Rotterdam hat das Ahoy, eine riesige Halle mit tollen Konzerten.
Ich persönlich würde tatsächlich Rotterdam bevorzugen, weil ich weiß, dass Amsterdam eh übergeht von Touristen, da ist eh genug los und ich bin auch gerne mal wo ich noch nicht war. Und in Amsterdam war ich oft und gern und ich werde sicher auch wieder hinfahren, aber ja, also warum nicht für Eurovision mal was Neues erleben?
Ja, und Den Haag wird sich wahrscheinlich auch noch zu Wort melden, vermute ich. Den Haag war allerdings schon zweimal Austragungsstätte.
Nämlich im Jahr
unter anderem auch im Jahr 1976, ja, meine allerersten Erinnerungen an den Eurovision Song Contest.
Und 1980.
Und Amsterdam, ja, und Amsterdam war mal Gastgeberstadt und Hilversum war mal Gastgeberstadt, aber das war halt noch in den Zeiten, wo kaum jemand in einem Studio saß. Daher wäre Rotterdam auch eine Premiere sozusagen, aber man hat wirklich seit 1975 auf einen Sieg gewartet und Amsterdam ist die Hauptstadt und natürlich die Stadt, die die schönsten Bilder mit den Grachten und ist halt eine erhaltene, schöne Altstadt. Wobei, für die Touristen, die hinfahren, ist es eigentlich wurscht. Es ist alles wahnsinnig nah aneinander. Ja. Die Holländer selber nennen diese ganze Agglomeration, da gehört noch Delft dazu und Leiden und Haarlem und so, nennen sie Randstad. Dort wohnen 12 Millionen Menschen.
Gottes Willen.
Ja. Und Utrecht könnte ja auch sich noch vielleicht zu Wort melden. Oder vielleicht kommt auch noch so eine Außenseiterstadt, die sich interessiert, so wie Groningen oder so.
Oder Oberwart.
Oder Oberwart, wer weiß. Dare to Dream war das Motto des diesjährigen Eurovision Song Contest, Alkis.
Dare to Dream, ja, ist für mich auch immer die Frage nach vertanen Chancen, die wir quasi nicht nutzen konnten. Es gab viele interessante Künstlerinnen, mit denen wir nicht sprechen konnten, die wir gerne vors Mikro bekommen hätten. Ich persönlich hätte gern mal mit Bilal gesprochen.
Na, manche wollten mit uns sprechen, aber wir hatten keine Zeit.
Das stimmt auch wieder.
Das also bei Can Chingis, das tut mir immer noch leid.
Ja, das ist wirklich traurig. Und ich denke auch, ich hätte mir gewünscht, dass wir hier in Tel Aviv an einem Samstag auch öffentlichen Nahverkehr haben. Da ist gar nichts.
Ja, da wirst du nichts machen können.
Vergiss es. Nein, eh nicht. Aber Dare to Dream.
Ja, vergiss es. Es gab einen Mann, und den möchte ich jetzt ins Zentrum rücken, weil für mich ist er der Held des Eurovision Song Contest 2019. Und das sage ich als Niederländer, und der natürlich Duncan Lawrence eigentlich diesen Heldenstatus geben würde. Aber für mich die schönste Geschichte dieses Song Contests ist die Geschichte von Yorgos Kalpakidis.
Kalpakidis.
Ja, du kannst es besser aussprechen als ich und ich bleib. Er war schon glücklich, dass ich Yorgos und nicht Georgos sagte. Ja. Ich habe gelernt. Der Yorgi, wie er mal auch genannt wird, hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat 35 Mal Songs geschrieben als riesiger Fan des Eurovision Song Contest und hat sie unterschiedlichsten Fernsehanstalten angeboten. Und mit seinem 36. Song hat er es dieses Jahr endlich auf die Bühne des Eurovision Song Contests geschafft. Und wir haben mit ihm gesprochen und das hören wir uns jetzt an.
I had this dream. I have a dream. And at first I thought, okay, it's fun to try, let's try it. I had my first entry in Lithuania in 2004. I came 10th in the final. So for me, that was already like something great, something big. And then I didn't realize that I'm going to continue with more songs. But it just...
Wait a second. Yeah.
But then, you know, Eurovision is a magical thing. It drags you inside. If you're into that, of course, music, first of all, but, you know, coming together with different people, different languages, different cultures, and having a base... Having music as a base, it really got me interested in trying more. So from then up until now, I was, I had several entries in several countries. I reached number 2, number 4, number 6, number I don't know. Then it was downhill for me, and I thought it will never happen. And when I said that, it was like a few months ago, and I thought I'm going to stop, but it happened right there and then. This happened. I mean, we won the national final in Moldova, and I'm living my dream, and I still don't realize that it's happening.
Also da merkt man mal, wenn man dran bleibt, kann es passieren, wird es passieren. Und der hat ja jetzt wirklich, also die Höhen und Tiefen mitgemacht bei den Vorentscheiden. Also Gratulation.
Aber er hat ein neues Ziel, das Finale erreichen.
Das ist verständlich, und ich glaube auch, der Song selbst war auch stark genug. Es war eine schöne klassische Ballade, glaube ich.
He can do better.
Ich glaube, sie haben viel besser zu machen.
Aber er ist ein wunderbarer Mensch und ich finde das so eine wunderschöne Geschichte. Und für mich ist er der Held des Eurovision Song Contest 2019.
Definitiv.
Im Gegensatz zu Deutschland und Großbritannien.
Ach, das ist so ein elendiges Thema. Entschuldigung. Ihr seid wirklich super sympathisch. Sowohl meine lieben Sisters, ich habe das Interview mit euch sehr, sehr genossen, als auch der sehr sympathisch rüberkommende Michael Rice. Aber es geht nicht. Da muss einfach was anderes passieren.
Es gehören da neue Köpfe hin, es gehören neue Headhunters hin, es gehören neue Scouts hin, es gehört ein neues Verständnis des Eurovision Song Contests auch hin, allem voran bei United Kingdom. Ich fand es eigentlich eine Sauerei, dass sie nicht in dem Jahr, wo alle wussten, dass der Brexit stattfindet, wo eigentlich alles auf einer Goldwaage gelegt wird, ja, so ein Signal, ein schönes Signal geschickt worden ist. Großbritannien ist das Zentrum der Popmusik nach wie vor. Und es gibt so geniale Acts wie Years and Years, wie, ich weiß nicht, Clean Bandit.
Und wahrscheinlich viele unbekannte Sängerinnen und Sänger, die das wirklich besser machen können als Michael. Es war auch schief und schräg gesungen und es...
Ja, hat auch eine Scham von einem, wie soll ich sagen, eines Hooligans von...
Nein, Arsenal. Das jetzt nicht. Aber bisschen, auch stylingsmäßig hätte da mehr passieren können. Inszenierung hätte besser sein können.
Ja, er muss ja auch nicht betrunken im Euroclub singen.
Eh.
Ja. Nein, es war nichts. Und Deutschland, das war schade, weil ich habe schon Acts, wir kennen ja auch tolle Acts aus Deutschland, die es verdient hätten. Ich glaube, dass die sich auch musikalisch noch ein bisschen verbreitern müssen, zu einem gewissen
Grad. Die beiden, ja.
Und sich auch, ich weiß nicht, ob der Thomas Schreiber das nach wie vor machen soll, ich sag's ehrlich, wie es ist. Ja. Weil ich glaube, dass da auch ein bisschen mehr Mut zum Risiko auch da reingehört. Und es ist... Ich schwanke ja auch immer so zwischen, was ist besser, Vorausscheidung oder eine interne Auswahl. Aber bei dieser Show hat mir wieder mal gezeigt, dass eine interne Auswahl manchmal für die mutigeren Entscheidungen sorgen kann.
Ich persönlich bin sehr für eine mutigere Entscheidung und vor allen Dingen für eine interne Auswahl. Die ist sowieso nicht der Straßenfähige von den Einschaltquoten. Ich glaube,
kostet ein Vermögen.
Kostet ein Vermögen, ist, glaube ich, auch wahnsinnig aufwendig. Für die eigene Promotion. Ich glaube, es kommt dann auch nur Mainstream raus, der kleinste gemeinsame Nenner wird dann gewählt. Und das ist dann nicht richtig.
Wobei, vielleicht ist das dann nächstes Jahr wieder ganz anders. Ich habe mich ja über manche Entscheidungen, viele Vorausscheidungen gewundert, dass in Slowenien sowas gewinnen kann. Hat mich gewundert.
Oder, natürlich.
Ja, oder auch in Island.
Ja.
Ja. Also, Dare to Dream bleibt auf jeden Fall unser Motto.
Genau, also Dare to Dream zum Beispiel, um jetzt auch wieder den Bogen zu Tel Aviv zu spannen. Ich hätte mir gewünscht, mit Dana International zu reden, Entschuldigung.
Und international.
International. Mit Dana zu reden und mal sie zu fragen, wer hat denn damals überhaupt diese mutige Entscheidung getroffen, sie zu schicken? Also damals war sie ja auch noch so ein kleiner lokaler Star, jetzt noch nicht einmal Star, weil sie hat eine gewisse lokale Bekanntheit gehabt, aber sie war ja jetzt noch niemand.
Ja.
Und das hat dann das Land massiv verändert.
Absolut, absolut. Das erzählen ja auch viele hier, was das für sie bedeutet hat, Dan International. Das hat für viele Coming-outs hier gesorgt in diesem Land.
Und natürlich.
Für ein völlig neues Selbstbewusstsein der LGBTIQ-Community. Ich glaube, kein Sieg irgendeines Song Contest Jahrgangs hat ein Land so dermaßen verändert wie 1998 Dana International Israel.
Genau. Also ein kleines Beispiel. Ein Freund von mir war damals in einer Yeshiva, ein orthodoxer Jude. Er war ein Talmud-Student quasi und hat heimlich den Siegertitel im Radio gehört. Und das hat für ihn viel ausgemacht.
Deswegen sagen wir, zu Dan International, zu Netta, zu Tel Aviv, zu Israel, zu all diesen guten Restaurants hier. Merci, chérie. Merci, chérie. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Alkis, ich tippe mal darauf, dass du mir noch eine Israel-Geschichte zum Abschluss bringst.
Eine letzte, natürlich. Und zwar die von 1978. Der Song Contest fand damals in Paris statt. Israel, wie wir alle wissen, hat damals gewonnen. Das ist ja jetzt auch zuhauf präsentiert worden. Itzhak Cohen Abanibi.
Er hat die Punkte durchgegeben.
Diesmal hat er die Punkte durchgegeben, richtig. Und er hat eben damals gewonnen.
Haushoch sogar.
Haushoch hat er gewonnen. Aber Jordanien hat übertragen, das jordanische Fernsehen hat übertragen damals. Und als Israels Beitrag kam, hat man einfach eine Blumenwiese gezeigt. Und als es sich abzeichnete, dass Israel den Song Contest gewinnen würde, wurde dann die Übertragung abgebrochen. Und man behauptete einfach, Belgien hätte gewonnen.
Das war damals, darf ich ein bisschen den Nerd raushängen lassen, das war Jean Vallée mit L'amour, ça fait chanter la vie.
Ja, du bist ein Nerd. Ich bin ja nicht so der Nerd. Allerdings hat auch in Israel niemand den Gewinn oder den Sieg damals sehen können, denn der israelische Rundfunk hat damals nicht wirklich an den Song geglaubt. Man schickte auch keinen Kommentator nach Paris. Also es wurde auch nicht kommentiert vom israelischen Fernsehen. Und man hatte nicht genug Übertragungszeit gebucht, so dass man tatsächlich vor dem eigentlichen Sieg, vor dem Gewinnverkündung, die Sendung abbrechen musste und das Ganze dann eigentlich nur im Radio verfolgt hat. Und so wurde weder in Jordanien noch in Israel eigentlich der Sieg verkündet.
Das ist eine schöne Geschichte zum Schluss. Vor allem, wir können es nochmal mit Dare to Dream verknüpfen, weil mittlerweile gibt es einen Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel und man kann über eine Grenze fahren, wo wir neulich vorbeigefahren
sind. Genau, und viele Israelis machen in Jordanien Urlaub. Hoffentlich funktioniert das in die andere Richtung genauso schön.
So, mit diesem schönen Abschluss beenden wir die Sendung, oder? Und danke Alkis und merci,
Chérie.
Missing Link.
So, sind wir jetzt endlich fertig? Können wir jetzt endlich zum Strand gehen?
Aber vorher gehen wir noch zum Jasmin auf ein Kebab und Hummus.
Hummus! Ich bin so hummussexuell geworden hier.